Ja, wir sprechen heute mit der Schulleiterin des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Waltrop, mit Sonja Leukefeld. Hallo, Frau Leukefeld.
Hallo, Herr Braun.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Haben Sie denn schon Unterricht gehabt heute?
Nee, heute in der Tat noch nicht. Es gab viele andere Aufgaben und Themenfelder, die ich bearbeitet habe, aber Unterricht war heute tatsächlich nicht dabei.
Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, was Sie genau für Aufgaben haben als Schulleiterin, abseits vom normalen Unterricht, wie man sich das so von außen vorstellt. Welche Fächer haben Sie normalerweise?
Biologie, Philosophie, Sport und Theaterpädagogik.
Ist auch ein breites Feld eigentlich, oder?
Ja, ist von allem was dabei, ne?
Ja, können wir vielleicht gleich auch nochmal gucken, warum es genau diese Fächer geworden sind. Ich würde am Anfang kurz mal unseren Kurzfragebogen mit Ihnen durchgehen, dass wir so einen kurzen Eindruck haben zu Ihrer Person.
Sehr gerne.
Name?
Sonja Leukefeld.
Alter?
48 Jahre.
Beruf?
Schulleiterin des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Waltrop.
Hobbys oder Leidenschaften?
Also, ich habe ausgewählt.
Ja.
Kochen, Zeichnen, Singvögel züchten, Natur, Garten und Familie.
Oh.
Ich tanze auch sehr gerne, aber da kommt man im Moment nicht so zu, leider.
Ja. Singvögel züchten, das ist ja auch spannend.
Ja, in der Tat. Also ich habe eine Voliere, die teilweise in meiner Werkstatt ist. Also ich habe eine Werkstatt und da ist ein Innenteil der Voliere und dann gibt es einen Schlupf nach draußen. Da können die Vögel dann nach draußen in einen Außenbereich, der einen Baum umschließt. Und das ist ein ganz tolles Hobby, muss ich sagen. Also da gehe ich jeden Morgen einmal raus und versorge die dann. Und die machen richtig gute Laune und die haben einfach einen ganz tollen Charakter. Also es sind sehr unterschiedliche Tiere, die da drin leben. Also eine Haubenwachtel habe ich unten drin und dann Gloster, Kanaris, Zebrafinken sind auch mit dabei und die verbreiten gute Laune im Garten, das muss man so sagen, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann sind Sie auch viel draußen im Prinzip. Das fällt ja auch mal so ein bisschen auf, wenn man am Gymnasium vorbeifährt. Also Sie sind ja dann viel eben auch im Büro, aber draußen steht auch häufig ein Fahrrad. Sie kommen mit dem Fahrrad auch zur Schule, ist das richtig?
Genau, in der Tat. Also das ist ein E-Bike tatsächlich, weil es dann doch 25 Kilometer sind von Waltrop nach Cham, eine Strecke. Und das wäre mir morgens dann tatsächlich zu früh, um dann mit meinem Hollandrad zu fahren. Aber mit dem E-Bike geht das sehr gut und es ist eine wunderbare Strecke eben über den Seeparklünen am Kanal entlang. Und wenn man morgens dann die Sonne aufgehen sieht, das ist wirklich jedes Mal wie ein Kurzurlaub. Das ist ganz großartig.
Und auf dem Rückweg kann man wahrscheinlich schon so ein bisschen auch abschalten dann vom normalen Schulbetrieb, soweit das überhaupt geht.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach auch eine schöne Landschaft, ne? Und also auch abends kann man da gut entlangfahren. Ich habe tatsächlich mal ich hatte die Zeit einfach unterschätzt. Es wurde dann zu dunkel und da ist mir dann hinterm Seeparklünen tatsächlich fast ein Reh ins Fahrrad gesprungen. Also wir haben uns beide mächtig erschrocken, muss ich sagen. Aber es war zum Glück nur ein Reh und kein anderes Tier. Aber wenn dann so der Nebel aufsteigt auf den Feldern, der Mond dann auch zu sehen ist, also das ist schon landschaftlich, das ist schon eine schöne Ecke hier, das muss man wirklich sagen.
Da kommen wir im Prinzip noch zu der Frage, die ich jetzt gerade bei dem Fragebogen ausgelassen habe, was Sie an Waltrop schätzen.
Ja, also ich sag mal so, was ich besonders an Waltrop mag, ist, dass ich wirklich die Menschen hier erlebt habe mit einem unfassbaren Zusammenhalt und einem richtig energischen Willen, Dinge zu bewegen und gemeinsam auch zu verändern. Und das ist so das, was mir spontan einfällt, wenn ich an Waltrop und die Menschen denke. Und dann ist die Stadt an sich natürlich auch besonders durch ihren ja sehr alten, besonderen Stadtkern, ne, mit also rund um St. Peter und natürlich das Schiffshebewerk. Ne? Also das ist schon was Besonderes, das muss man sagen. Das findet man nicht in jeder Stadt so. Ne? Das ist so das Räumliche und dann, was ich eben durch die Schule auch sehr intensiv erlebe, ein ganz tolles Vereinswesen hier in Waltrop, sehr viel Engagement in dem Bereich, in allen möglichen Sportarten. Wir haben ja auch viele Kooperationen mit Vereinen, die auch immer wieder neu entstehen oder sich vertiefen. Und ja, und letztendlich, dass die Waltrop an sich, also Waltrop ist ja, hat ja eine Dorfstruktur, dass die Menschen unter sich eben auch so eine besondere persönliche Bindung zueinander haben. Also das finde ich, hat einen unheimlichen Charme, das finde ich klasse.
Ja. Wissen Sie denn noch, wann Sie zum ersten Mal in Waltrop waren? Wahrscheinlich ja schon auf jeden Fall vor der Zeit, bevor Sie beruflich nach Waltrop gekommen sind.
Ja, also meine Mutter hat eine sehr, sehr gute Schulfreundin hier in Waltrop und die hat Kinder, die im Alter ja, von der Kinder meiner Mutter waren, also von mir und meinem Bruder. Und wir haben früher viel unserer Kindheit hier in Waltrop in diesem besonderen Schwimmbad auch verbracht. Und das ist das, was ich aus meiner Kindheit noch weiß, ne? Also wir waren viel hier zu Besuch und sind dann auch zusammen in dieses Schwimmbad gegangen. Und ich weiß, dass es da so ein kleines Indoor-Hallenbadbecken gab für Kinder mit so kleinen braunen Mini-Kacheln. Das weiß ich noch, also dass ich da immer viel Zeit dann drin verbracht habe. Und von daher verbinde ich das natürlich und dann eben die Freundschaft dann zu der Tochter auch. Und wir haben uns immer viel Briefe geschrieben, dann wie das früher noch so war, als es noch kein WhatsApp gab, ne? Dann hat man sich ja dann gegenseitig Briefe geschrieben.
Genau. Ja, das heißt, Sie kannten auch schon Personen in Waltrop im Prinzip.
Ja, genau.
Dann gab es ja wahrscheinlich irgendwann diese Ausschreibung, Stellenausschreibung, da ist eine Stelle in Waltrop frei. War dann Waltrop für Sie auch mit ein Grund, sich zu bewerben? Also mal abgesehen von dem fachlichen, von der fachlichen vom fachlichen Zuschnitt der Stelle?
Erstmal grundsätzlich, wie gesagt, ich wollte mich einfach beruflich weiterentwickeln und habe natürlich dann geguckt, was ist wohnortnah. Ich hatte ja vorher 15 Jahre in Essen gearbeitet, bin da jeden Tag gependelt mit dem NRW-Express. Und das war dann einfach nach der Zeit die Überlegung, mache ich das jetzt noch bis zur Ruhesetzung oder mache ich dann jetzt den Cut, weil man natürlich nach 15 Jahren schon sehr verheimatet ist in einer Schule. Ne? Also ich hatte da sehr viele Freundschaften auch geschlossen und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt nicht den Schnitt mache, dann mache ich den niemals wieder. Ne? Und da kam eben dann zusammen die Überlegung, einfach sich nochmal beruflich weiterzuentwickeln und zu gucken, was man da eben auf anderer Ebene nochmal in Schulentwicklung machen kann. Ich hatte sonst auch vorher viel Schulentwicklung gemacht. Und ja, es gab einige Schulen, die gesucht haben. Aber letztendlich ist mir Waltrop sofort ins Auge gestochen, weil ich einfach natürlich auch durch meine Kindheit sehr viel positive Verbindung damit hatte. Ne? Und das war dann schon definitiv erste Wahl. Ne? Und als ich dann hier mal vorstellig geworden bin und dann Frau Avadalla kennengelernt habe, dann habe ich auch gedacht, yes, wenn dann hier. Ne? Also das passte schon alles sehr gut.
Frau Avadalla ist Ihre Stellvertreterin.
Genau, ja.
Und die war vorher ja auch schon da, ne? An der Schule.
Genau.
Jetzt hatten wir vorhin schon so ein bisschen über die Aufgaben auch gesprochen. Jetzt auch die Verteilung vielleicht, Schulleitung und Unterricht. Können Sie da ein bisschen was aus Ihrem Alltag erzählen? Also ich hatte ja gerade gefragt, ob Sie schon Unterricht hatten. Sie hatten noch keinen Unterricht heute. Wie ist das so verteilt?
Ja, also der Unterricht an sich wird natürlich immer mehr zur Nebensache bei der Schulleitung, weil natürlich das eigentliche Schulmanagement im absoluten Vordergrund steht. Ne? Also das sind nur noch wenige Gruppen und Kurse, die man dann unterrichtet. Und das Hauptgeschäft ist sozusagen wirklich die Schule eben zu managen, die Abläufe zu kontrollieren beziehungsweise dafür zu sorgen, dass alles reibungslos läuft. Personalführung, dann das ganze Paket mit den Gremien gemeinsam Schule entwickeln, zu gucken, was steht da an. Und man muss sich natürlich einfach auch vorstellen, das ist ja im Endeffekt wie ein mittelständisches Unternehmen, das ich hier leite. Da gehören viele Menschen und Situationen und auch Prozesse zu und die entwickeln sich teilweise täglich neu und es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ja, also da gibt es spontane neue Dinge, die in Schule kommen. Jetzt gerade zum Beispiel durch die Corona-Zeit, da hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Dann durch die Vorgaben des Schulministeriums verändern sich Dinge. Natürlich das ganze Paket Personalführung, wer geht wann wo in Ruhestand, wer möchte sich weiterentwickeln, die Neueinstellung von Lehrern, die Gespräche auch mit Schülern, wenn es da auch um Beratung geht, auch mit den Eltern gemeinsam, das sind lauter solche Dinge und da tauchen natürlich auch viele Problemfelder auf, die dann auch behandelt werden müssen, wo man gucken muss, welche externen Partner kann man gegebenenfalls dazu zählen. Also das ist schon eine bunte Wundertüte und man weiß wirklich nie, was einen erwartet, wenn man morgens durch diese Tür tritt. Also das ist wirklich wahnsinnig spannend und sehr, sehr abwechslungsreich, aber eben auch völlig unberechenbar. Ne? Mhm. Also das ist wirklich manchmal auch so, dass ich im Grunde meine ganzen Termine komplett kippen muss, weil dann vielleicht hier irgendwas konkret vorgefallen ist, was wir sofort klären müssen an dem Tag und was sofort behandelt werden muss. Und dann wird man dann aktiv. Ne? Mhm. Also es ist sehr vielschichtig, das muss man sagen, ja.
Ja. Mhm. Ja, das geht ja wahrscheinlich über den normalen Schulbetrieb hinaus, weil man würde ja auch sagen, die weiterführenden Schulen sind ja auch ziemlich stark verwurzelt in der Stadt. Sie haben ja vorhin schon von den Vereinen gesprochen, die auch sehr engagiert sind. Ist das auch nochmal eine besondere Herausforderung, natürlich auch die Kommunikation nach außen dann nochmal herzustellen?
Also ich halte das für ganz essentiell für eine Schule, dass man sich verknüpft mit externen Partnern in der Kommune selbst. Also zum Beispiel die VHS ist ja ein wunderbarer Kooperationspartner. Wir kooperieren mit den anderen Schulen sehr intensiv in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben ja dieses Buddy-Wir-Projekt gemeinsam mit den anderen Schulen auf den Weg gebracht. Kontakt zu Firmen. Ne, zur Jugendhilfe, aber auch überregionale Partner, mit denen wir arbeiten. Und das ist so ein Netzwerk, was man im Laufe der Jahre aufbaut, was hier wirklich sehr intensiv gepflegt wird, auch teilweise von Kollegen. Und das bringt natürlich ganz neue Möglichkeiten in eine Schule hinein. Und ich halte das eben für ganz essentiell, um Schulentwicklung auch zu betreiben, ne? Weil man letztendlich ein Stück weit in einer Schule immer auch sehr begrenzt ist durch die Mittel, die man hat. Mhm. Und durch dieses sehr gute Netzwerk nach außen potenzieren sich einfach die Möglichkeiten für die Kinder, Schule zu erleben, ne? Und das wird Ihnen aber mit Ihrer Firma wahrscheinlich genauso gehen, ne? Also je besser Sie vernetzt sind extern, desto mehr Vorteile haben sie ja dadurch. Ne?
Ja, man bekommt auch einfach viel Impressionen oder viele neue Ideen dadurch, dass man einfach sich auch unterhält mit anderen. Also auch mit anderen Unternehmen oder auch mit Vereinen, die einfach vielleicht auch einen ganz anderen Blick haben auf die Sache, wo man selber vielleicht einfach so in seinem Tunnel drin ist und gar nicht mehr den Blick nach links und rechts richtet. Und wenn man dann so einen Impuls von außen bekommt, ist es einfach wahnsinnig hilfreich.
Ja, und eben das finde ich eben auch ganz spannend, wenn wir mit externen Partnern sprechen, weil wir dadurch einfach auch so ein bisschen uns lösen von diesem Klischee von Schule. Ja, also Schule ist ja nicht mehr das, was es irgendwie vor 20 Jahren war. Ne? Und es ist eben wichtig, da auch zeitgemäßer zu denken und auch einfach genau das zu tun. Ne? Also so ein bisschen die heilige Kuh, wie mache ich Unterricht und so, wie lebe ich Schule? Auch Schulleitung war früher ein komplett anderer Beruf. Ne? Mhm. Also so in den Austausch zu gehen und eben das, was Sie sagten, sich auch zu hinterfragen oder eben auch Impulse von außen reinzuholen und zu gucken, Mensch, das ist eine Sache, die könnte uns bei dem Problem tatsächlich weiterhelfen. Da denken wir einfach mal anders. Ne? Das ist unheimlich bereichernd und ich finde das auch wichtig, dass wir das hier als Lehrer den Kindern vorleben. Weil ich denke, gerade für deren Zukunft ist es ganz entscheidend, sich gut zu vernetzen. Und damit meine ich jetzt nicht so Facebook oder ähnliche Dinge, sondern wirkliches Networking, auf andere Menschen zugehen, weltweit auch zu gucken, was sind da für gute Ideen, wie bringt man gemeinsam auch Dinge voran. Denn letztendlich sind wir ja in einer Zeit, in dem die Probleme vor unserer Haustür deutlich größer sind als das, was wir alleine wegschaffen könnten. Und da muss man einfach Synergieeffekte nutzen und Energien bündeln und gemeinsam nach Lösungen suchen. Ne? Und das finde ich, das muss eine Schule auch den Kindern vermitteln, ne? Dass sie ganz viel erreichen können, Aber dass es ganz wichtig ist, dabei auch über den Tellerrand zu schauen.
Ja, allein auch Orientierung zu geben. Also ich kenne das noch aus meiner Schulzeit. Wir hatten sowas wie Schulpraktikum. Also so ganz einfache Sachen hatten wir zum Beispiel gar nicht. Mhm. Bei meinen Kindern ist es jetzt so, die machen hier mal ein Tagespraktikum, da mal ein Tagespraktikum. Ist ja auch einfach mal wichtig, rauszufinden, was es vielleicht nicht ist in Zukunft. Mhm. Also wo man weiß, irgendwie habe ich mir jetzt angeguckt, das wird auf jeden Fall nicht mein Thema sein. Kann ich mir das nächste angucken. Also so eine Orientierung auch über die Schule oder die Schulgrenze hinaus zu geben, finde ich auch einfach dann wichtig.
Ja, und eben aus so einer Blase rauszukommen. Ne? Das ist ja auch so eine gewisse Komfortzone, die natürlich für Kinder auch ganz wichtig ist. Also das haben wir jetzt auch unter Corona gesehen, dass es für Kinder schon sehr, sehr wichtig ist, dieses soziale Miteinander in der Schule zu erleben und diese Begegnung zu haben. Aber trotzdem ist es auch ganz gut, mal aus dieser Komfortzone herauszugehen und gerade bei so einem Betriebspraktikum dann auch mal zu erleben, ja, das dann wird eben nicht dreimal nochmal freundlich nachgefragt, hast du die Hausaufgaben denn diesmal, ne? Sondern dann ist ganz klar, so, dritte Mal zu spät gekommen, das war's dann mal. Ne? Mhm. Also mit der Ausbildung oder ähnlichen Dingen. Und das auch da mal so mal so einen Perspektivwechsel zu haben und sei es nur drum, was Sie auch sagten, okay, das ist jetzt nicht der Beruf, den ich später mal ausüben möchte. Ne?
Mhm, genau, ja. Ja, aber dieser Perspektivwechsel, der sich jetzt eben auch durch Corona ergeben hat, wie Sie es gerade gesagt haben, ist ja auch nochmal spannend, also dass man dann irgendwie nachher erfährt, so hatte ich das jetzt bei meinen Kindern, also man sagt ja schon mal irgendwie, ja, Schule habe ich jetzt nicht so Lust zu, aber dass sie dann irgendwann sagen, wann ist denn endlich wieder Schule? Das ist natürlich jetzt auch nochmal, also zeigt auch nochmal, was das jetzt für einen Stellenwert dann auch hat, also über das normale Lernen hinaus, weil lernen könnten sie jetzt ja auch in Eigeninitiative oder mit den Eltern eben, wie auch immer, in gewisser Weise zumindest, so grundlegende Sachen, aber tatsächlich auch dieses Soziale, was Sie gerade angesprochen haben, das fehlt ja dann auch komplett.
Ja, also ich hatte eine ganz süße Begegnung hier vor den Sommerferien, wo ich wirklich die Ferien sehr herbeigesehnt habe. So muss ich wirklich sagen, ich habe wirklich auf allen Vieren eigentlich die Schule verlassen. Und dann traf ich Kinder und hat die hier im Flur, Verwaltungsflur angesprochen und gesagt, und freut euch schon auf die Ferien? Und dann, nein, Frau Leukefeld, wir wollen lieber Schule haben. Und da wurde mir das nochmal bewusst, wie sehr das den Kindern tatsächlich gefehlt hat. Ne? Weil ich wirklich gedacht habe, oh ja, sehr gerne. Und die Kinder waren einfach so glücklich, dass sie wieder Normalität hatten, dass wir am Ende dann doch wieder mit allen zusammen hier waren. Ne? Und das, das ist ganz, ganz wichtig auch.
Da hatten Sie ja auch im Prinzip verschiedene Ansätze, während der Corona-Zeit tatsächlich noch Kontakt zu halten. Also ich kann mich jetzt an diese Videogeschichte zum Beispiel erinnern, wo Sie jede Woche ein Thema aus der Schule nach draußen transportiert haben. Ist sowas auch für Sie wichtig, dass sich Schule dann auch in diese Richtung entwickelt, einfach auch als Gemeinschaft da zu sein?
Ja, das war ja THG trifft sich mittwochs abends immer bei YouTube. Und also dieses, das ist eben das, was ich vorhin schon sagte, mit diesem Gedanken, gemeinschaftlich viel zu erleben. Also ich finde, das hat Corona nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Ich habe nach Corona sehr häufig wahrgenommen, dass Menschen, die zusammenkommen, quasi aufatmen, dass sie wieder in Gruppen sein können, dass sie unfassbar viel geredet und erzählt haben. Ja, also das war ja durchaus auch möglich, reden und erzählen über andere Möglichkeiten, aber dieses persönliche sich begegnen, diese Zeit zusammen in der Gruppe zu haben, da habe ich gedacht, ja, also wir sind schon noch sehr Neandertaler, die gemeinsam ums Feuer sitzen, ja, also das ist schon ein Ding, was wir Menschen auch, ja, was wir Menschen auch brauchen, dieses Gefühl von Gemeinschaft, zusammen irgendwo an einem Ort zu sein und das bedingt natürlich letztendlich ganz massiv den Lernprozess. Ja, also wenn wir uns alle an einer Schule wohlfühlen und die Gemeinschaft eben auch als Bereicherung erleben, mit Spaß auch zusammen sind, dann ist das natürlich eine ganz andere Basis für Lernen. Ja, also weil das einfach die Sinne öffnet, dann auch Lerninhalte aufzunehmen. Und das ist ein ganz wesentliches Element unserer Schulentwicklung auch, jetzt auch nach Corona zu gucken, wie bringen wir die Kinder wieder mit Projekten zusammen, dass die sich als Gruppe auch wahrnehmen können und das auch feiern können.
Jetzt hatten Sie auch schon ein paar Mal das Thema Schulentwicklung angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen darauf eingehen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? So als Außenstehender würde ich sagen, die Schule ist einfach da und es läuft halt immer normal ab. Aber Entwicklung, da heißt ja jetzt irgendwie, da bewegt sich was. Was kann man sich darunter vorstellen? Was bewegt sich da und was ist da Ihre Rolle?
Ja, also eine Schule muss ja zu den Menschen passen. Mhm. Ja, und es gibt im Grunde zwei Stränge, die man miteinander verknüpfen muss. Erstmal natürlich die Schulgemeinde, das Schulleben. Das muss stimmig sein in allen Prozessen. Und dann gibt es natürlich ganz klare Vorgaben auch vom Schulministerium, in welche Richtung soll sich Schule insgesamt entwickeln. Also speziell jetzt für uns das Gymnasium oder allgemein. Und das muss man gut miteinander verknüpfen. Und daraus ergeben sich ganz automatisch, wir nennen das so schön Handlungsfelder, ja, und es gibt ein Tableau dazu, wie das sozusagen eine Übersicht gibt über die Entwicklungsfelder von Schule. Da sind eben diese ganzen Kategorien zu finden, eben die Schule, das Schulmiteinander, der Unterricht als wesentlicher Baustein, Abläufe in Schule, Kooperationspartner und so weiter und so fort. Und das muss sozusagen immer angepasst werden. Und was im Moment Schulentwicklung so spannend macht, ist einfach dass sich dieses ganze Management komplett verändert. Also früher war Schulentwicklung, auch als ich noch angefangen habe, so, dass man im Grunde immer so in 3-Jahres-Schritten gedacht hat. Also man hat sozusagen einen Prozess anvisiert, entweder aufgrund der Gegebenheiten in der Schule selbst, dass man gesagt hat, in der Richtung wollen wir jetzt arbeiten, oder eben, weil das zum Beispiel vom Ministerium vorgegeben wurde. Und dann hat man in 3-Jahres-Schritten gearbeitet, man hat ein Konzept entwickelt, eine Arbeitsgruppe, man hat das implementiert in der Schule, man hat das evaluiert und dann hat man sozusagen so eine Schleife gebildet und dann geguckt, wie kann man jetzt den Prozess optimieren. Und bei Corona ging das ja nicht mehr. Also das haben Sie ja auch als Vater erlebt. Da gab es ja Dinge, maßgebliche Dinge, die sich quasi innerhalb von 24 Stunden komplett verändert haben. Ja, und ja. Vorgaben, die umgesetzt werden mussten innerhalb kürzester Zeit, also wirklich extrem schnelle Veränderungen und gleichzeitig, was damit einherging, auch nochmal eine komplette, also nicht nur eine Veränderung im Management, sondern auch eine Veränderung von Unterricht durch den nicht mehr vorhandenen gemeinsamen Lernraum. Ja, es musste ja alles digitalisiert werden. Um das irgendwie zu schaffen, den Unterricht fortzuführen. Und auch diese Digitalisierung lief ja nicht in diesem 3-Jahres-Schritt, sondern das musste ja quasi eben mal funktionieren. Mhm. Und das geht eben nicht in diesen, wenn man dies in diesen alten Managementstrukturen macht, sondern man braucht im Grunde das agiles Management. Ja, also das ist eine sehr moderne Form von Führung und Management und das ist das sozusagen, was wir jetzt versuchen, so ein bisschen weiterzuentwickeln und aus Corona heraus sozusagen mitzunehmen. Also dass man eben diese andere Form von Schulentwicklung sozusagen im Blick hat und noch konkreter guckt, was verändert sich und in welche Richtung wollen wir gehen, aber nicht mehr in diesen ganz starren Strukturen, sondern wirklich auch guckt, was ist jetzt an dieser Stelle gerade ein ganz wichtiger Prozess, den wir bewusst unterstützen wollen. Und das ist sehr spannend im Moment. Das ist tatsächlich ein ganz interessantes Themenfeld, was eben nicht nur das Gymnasium betrifft, sondern alle Schulen. Na, also da passiert gerade sehr, sehr viel.
Und das heißt, das diskutieren Sie dann im Prinzip nur auf lokaler Ebene oder sind Sie dann eben tatsächlich auch auf Bezirksregierungsebene unterwegs?
Also ich bin tatsächlich bei der Bezirksregierung in einem Trainerteam dann auch zukünftig unterwegs und jetzt auch schon und bilde dann auch Schulentwicklungsberater aus, die dann gezielt in Schulen gehen und zum Beispiel zu solchen Themenfeldern dann auch beraten. Und wir beschäftigen uns gerade in einer Arbeitsgruppe ganz intensiv eben mit diesem Thema Digitalisierung, agiles Projektmanagement in Schule. Was bedeutet das und wie kann man dadurch auch Schule noch anders gestalten. Ne? Also da ist eine Menge möglich geworden, auch durch Corona, weil man gesehen hat, aha, es geht ja doch anders. Ne? Also weil es mussten ja dann alle. Und das ist sehr spannend. Und da bin ich tatsächlich eben auch in dem Bereich mit ganz tollen Menschen im Austausch. Und das ist ein ganz spannendes Feld gerade, muss ich sagen, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil es ja auch tatsächlich große Herausforderungen sind und wie Sie gesagt haben, es ist einfach auch möglich, sehr viel kreativ zu werden oder auch sehr viel einfach agieren zu können durch halt neue Themenfelder und neue Bereiche, die sich da einfach auftun.
Ja, und die Chance letztendlich auch Dinge mit zu gestalten, ne? Und das ist ja das, was wir uns letztendlich alle wünschen, dass wir am Ende unseres Lebens irgendwo Teil eines Fußabdruckes sind, der sehr positiv ist, ne? Dass man wirklich zurückblicken kann und sagen kann, ja, ich war da und ich habe auch Dinge zum Positiven bewegt und mitentwickelt. Und das ist auch, denke ich, das, was einen ja auch sehr antreibt und erfüllt in seinem Beruf.
Ja. Genau, apropos antreibt, ich würde zum Schluss nochmal auf die Fächer eingehen wollen, die ich am Anfang schon mal kurz abgefragt hatte bei Ihnen. Vielleicht können Sie nochmal kurz sagen, warum Sie sich für diese Fächer entschieden haben. Gerade auch dieses Thema darstellendes Spiel finde ich jetzt nochmal spannend, wenn Sie da nochmal was zu sagen könnten, weil ich ja weiß, dass Sie auch viele künstlerische Projekte auch an der Schule angeschoben haben, wo ja tatsächlich auch dann viele Vereine aus Waltrop Kooperationspartner waren oder wo auch viele Menschen beteiligt waren an den Projekten. Wenn Sie da nochmal so ein bisschen was zu sagen könnten, finde ich schon mal spannend.
Ja, also erstmal Lehrerin bin ich tatsächlich geworden, weil meine Eltern das wollten, weil die eben, ja, also ich wollte eigentlich entweder Pilotin oder Ärztin werden. Für Pilotin war ich definitiv zu klein. Also da musste man 1,70 groß sein. Ich bin nur 1,63,5. Also das reicht leider überhaupt nicht dafür. Und Ärztin war halt auch nicht mit Absätzen auf der Verlängerung an den Füßen. Ja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber damals war das so. Also ich habe den Fragebogen ausgefüllt und schon bei der Größe war klar, da kann ich jetzt aufhören. Also das war es so. Und Ärztin war tatsächlich so, dass meine Eltern gesagt haben, du willst doch Familie und Kindern haben und als Lehrerin bist du mittags zu Hause, also wirst du Lehrerin. Ja. Herr Braun, ehrlich gesagt, noch niemals in meinem beruflichen Leben war ich mittags zu Hause.
Also das kann ich mir vorstellen.
Ja. Also deshalb dann der Beruf. Ich habe dann eben angefangen, das zu studieren und es war einfach klar, Biologie hat mich schon immer begeistert, als Kind auch. Also ich habe immer mein Zimmer voller irgendwelcher gefundenen Tiere in Spiritus gehabt und also da war also schon immer eine ganz große Begeisterung. Meine Mutter hatte dann irgendwelche toten Mäuse im Gefrierfach, die ich seziert habe und solche Sachen. Also das war klar, Bio wird es auf jeden Fall sein. Dann hatte ich einfach immer viel Begeisterung beim Sport, habe auch selbst so verschiedene Tanzgruppen auch geleitet und dann war klar, ja, Sportlehrerin und das war auch ein cooles Studium, es hat echt viel Spaß gemacht, also weil man auch eine Menge verschiedene Sportarten ja kennenlernt und es ist ein toller Ausgleich zu diesem Kognitiven und ja, und dann habe ich in Bochum angefangen zu studieren. Und das war damals, ja. und im Endeffekt war das so, das war ja ganz anders. Also man hat halt irgendwie zum Beispiel Kurse gewählt in Sport, indem man in eine Turnhalle ging und dann hatte man Studentenausweis. Das war so eine Plastikkarte mit so einem Aufkleber drauf für das Semester. Und dann wurde ein Kurs aufgerufen und dann warf man mit vielen anderen sich durchdrängelnd sein Plastikkärtchen in ein Körbchen. Und dann wurde dann quasi aussortiert, wer kommt in diesen Praxiskurs oder in diesen Theoriekurs rein. Ah. So. Und da ich ja nur einen Aufkleber hatte, wurde ich überall aussortiert. Und dann habe ich gedacht, nee, also wenn ich jetzt hier schon studiere, dann möchte ich auch wirklich auch studieren und nicht jetzt hier rumwarten, bis ich mal irgendwann einen Kurs kriege. Und dann ergab sich das so, dass ich mit einer Kommilitonin ins Gespräch kam, die Philosophie studiert hat. Und da mich Philosophie, ich hatte es auch als Abi-Fach, immer schon auch begeistert hat, habe ich gedacht, ach, dann nimmst du noch Philosophie dazu, wenn du eh schon mal hier bist und gerade jetzt da diese Kurse nicht kriegst, dann machst du das. Und ich bin dann dabei geblieben und das war einfach ein ganz tolles Studium, weil das eben so ganz unterschiedliche Schwerpunkte sind, die aber auf der anderen Seite doch einen roten Faden haben, ne? Und der sie verbindet. Und und dann, nachdem ich fertig war, habe ich dann, während ich dann an meiner ersten Schule dann auch tätig war, das Fach Darstellendes Spiel im Differenzierungsbereich da eingeführt. Das war damals in NRW am Gymnasium, das gab es da noch nicht, an Gesamtschulen schon, aber in NRW eben nicht am Gymnasium. Und da haben wir das eingeführt und wir brauchten halt dadurch jemanden, der sozusagen die Fakultas hat. Und das gab eben dafür noch keine Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich ein Theaterpädagogik-Diplom. Dann haben wir das hier und dann können wir es machen. Und das habe ich dann berufsbegleitend gemacht. Muss sagen, das hat mich als Lehrerin nochmal ganz weit nach vorne gebracht. weil man in dieser Ausbildung natürlich spielerisch lernt, auch Kinder zu begeistern für Rollen oder für Themenfelder. Und nichts anderes machen wir ja letztendlich im Unterricht, ne? Also, dass wir da reingehen und den Kindern sozusagen die Botschaft geben, hey, ne, ich habe jetzt hier das Thema und es ist das, was du schon immer wissen wolltest, ne? Also so eine Begeisterung zu wecken. Und das, das war auch, also ich bin nach wie vor der Meinung, eigentlich sollte Theaterpädagogik ein fester Bestandteil der Lehrerausbildung sein, weil das so entscheidend ist, Kinder begeistern zu können, ne?
Und ja, auch dann auch später für dann fürs Berufsleben oder auch fürs Studium finde ich es auch für die Kinder oder die Jugendlichen halt wichtig, auch mal so eine Rolle halt einzunehmen vor Publikum. Weil bei vielen ist das ja so, die kommen in dieses Einführungsseminar an der Uni und stehen auf einmal vor 30 Leuten und sollen was präsentieren und die fangen ja bei null an im Prinzip. Das ist ja dann auch nochmal so eine Geschichte, die man vielleicht auch einfach schon ein bisschen besser vorbereiten kann, wenn man auch schon mal auf einer Bühne gestanden hat, vor Personen gestanden hat.
Ja, das ist eben der Grund, weshalb ich das auch immer wichtig gefunden habe, dass Kinder sich auch auf diese Art künstlerisch ausdrücken, ne? Dass die das lernen, zu sprechen, mit ihrer Stimme zu arbeiten, mit ihrer Körperhaltung, ne? Den Ausdruck einfach nochmal so zu reflektieren, zu gucken, was kann ich damit ausdrücken, wie fühle ich mich da. Das, ich finde, das bringt einen ganz weit nach vorne, erstmal als Schüler. Aber eben, wie gesagt, auch als Lehrer und überhaupt in allen menschlichen Begegnungen ist es einfach sehr hilfreich, wenn Menschen schon mal mit Körper und Stimme gearbeitet haben, weil die sensibler dafür sind, ne? Und, und auch anders auf sich und auf andere gucken. Und das ist schon, also das haben wir hier ja auch. Also wir haben ja tolle Kollegen, die ja auch ganz großartige Angebote machen in der Schule mit Kindern Theater spielen. Lehrertheater haben wir ja auch hier und das finde ich auch ganz wichtig. Und ich habe ja hier mit der VHS das Tanztheaterprojekt auch mit der Erika Pico, der Künstlerin, auch hier auf den Weg gebracht, das offen ist für alle, die daran teilhaben wollen. Und das sind immer ganz tolle Momente. Und ja, so ist es letztendlich dazu gekommen, dass dann viele Interessensbereiche, die ich hatte, dann irgendwie dazu geführt haben, dass ich sie quasi beruflich dann in, ich sag mal so, in Fächer gegossen habe. Und und dann, warum bin ich dann Schulleiterin geworden? Weil ich eben dann natürlich dann durch diese ganzen, hier ein neues Fach einführen, da Dinge voranbringen, da Schulgemeinde verbinden, irgendwann dann einfach der Gedanke da war, könnte man das nicht auch nochmal auf anderer Ebene machen? Eben nicht als Lehrerin, sondern als Schulleitung, dass man eben mit diesem Blick auf einer anderen Ebene agiert. Und das ist ganz spannend.
Ja, das glaube ich. Gut, Frau Leukefeld, dann danke ich Ihnen soweit für Ihre Ausführungen, für Ihre ausführlichen Antworten und dann wünsche ich Ihnen gleich auf jeden Fall eine gute Fahrt zurück nach Hause. Sind Sie mit dem Fahrrad unterwegs heute oder?
Nee, heute tatsächlich nicht.
Weil Sie noch einkaufen müssen, oder? Das ist dann immer meine Ausrede.
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich hatte noch einen Anschlusstermin und dann wird das zu knapp mit dem Fahrrad heute.
Ja, gut. Trotzdem gute Fahrt und bis demnächst mal.
Ja, vielen Dank für das nette Interview und Gespräch. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen und Ihrem Podcast alles Gute und Ihnen auch einen guten Nachhauseweg.
Jo, Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.